Unser Prinzip als Liberale ist eher Hilfe statt Strafe. Wenn jemand süchtig ist, dann brauche ich nicht das Strafrecht, sondern dann muss ich ihm mit einem sofortigen Therapieplatz helfen.
Ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Abend zusammen. Ich finde es toll, dass der ein oder andere die Mikche hierher gefunden hat. Auch da es relativ kurzfristig ist, aber Kurzfristigkeit muss nichts Schlimmes sein, denn wir haben heute wirklich einen ganz prominenten Gast unter uns, nämlich den Vorsitzenden, den Bundesvorsitzenden der jungen Liberalen, unseren Jens. Darum Servus erstmal und schönen guten Abend. Danke, dass du dabei bist.
Super, moin. Moin für euch aus dem Norden, aus Bielefeld. Das freut mich.
Ja, heute geht es wirklich ja um das Thema, sag ich mal, legalize it, kiffen first, bedenken second. Heißt, wir wollen heute uns ein bisschen um das Thema Cannabis-Legalisierung kümmern, um das näher zu betrachten. Da gibt es ja ganz, ganz viele Argumente pro und contra. Es gibt auch eine Stellung natürlich der FDP, die wir heute ein bisschen durchleuchten. Aber bevor wir in die Thematik steigen, wollen wir natürlich auch ein bisschen was zu unserem Gast wissen. Neben unserem Hauptgast gibt es da noch andere, die ich auch noch gern dann vorstelle. Aber bevor wir anfangen, Jens, einfach ein paar Worte von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du für die, die dich nicht kennen?
Ja, ich bin seit August der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Ich bin seit 2009 in dieser wunderbaren Partei und dieser Jugendorganisation mitten im Bundestagswahlkampf eingetreten. Und jetzt bin ich selbst zu dieser Bundestagswahl auch Kandidat im Wahlkreis Minden-Lübeck-Herford 2 heißt der. Das ist der Kreis Herford. Da kommt das Herforder her, das Bier. Vielleicht kennt das der ein oder andere. War vorher Landesvorsitzender Jungen Liberalen NRW. Daher kenne ich den Max auch schon etwas länger und arbeite aktuell unter anderem für einen Bundestagsabgeordneten und für eine politische Stiftung in der Erwachsenenbildung. Also ich gebe Seminare und studiere nebenbei Philosophie. Genau, das ist meine Passion so ein bisschen und ich freue mich auf die Diskussion.
Cool, dann dafür erstmal vielen Dank. Die erste interessante Frage ist natürlich, wie sind deine Erfahrungen mit Cannabis? Spaß beiseite, werden wir nicht betrachten. Bevor wir anfangen, ich habe es erwähnt, wir haben noch die ein oder anderen Gast da. Das sind meine Kollegen aus Schwaben, meine schwäbischen, auch Direktkandidaten, die sich oder Wahlkreiskandidaten, die sich um ein Amt im Bundestag bewerben. Ich will da auf jeden auch kurz eingehen und jeder hat, sag mal, ganz kurz in Kürze die Zeit, Servus zu sagen. Wir fangen einfach an, wie ich es jetzt auf dem Bildschirm hier vor mir habe. Wir fangen an mit der Augsburg Stadt mit dem Kollegen Alexander Meyer. Servus Alex, danke, dass du da bist.
Hi, ich beschränke mich auf einen kurzen guten Abend und denke, wir diskutieren am besten gemeinsam dann.
Super, Alex. Dann geht's weiter mit dem Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen in Bayern, unserem Maximilian Funke-Kaiser. Der hat sich natürlich nicht nehmen lassen, heute auch da zu sein, wenn man den Obersten in Deutschland der Organisation da hat. Servus, Max.
Ja, lieber Matthias, danke für die Einladung. Du hattest ja die Tage angerufen, hast gefragt, ob ich auch mit am Start bin, was ich natürlich sehr gerne. Und vor allem, wenn Jens da ist, da kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch mit am Start zu sein. Ich freue mich, heute bei diesem Thema dabei zu sein, das mir persönlich auch ein Anliegen ist, weil ich bereits seit 2015, mit Ausnahme eines Jahres, nämlich 2018, auf jedem GMM in Augsburg gesprochen habe. Letztes Jahr dann in München, also ist ein wichtiges Thema für mich.
Cool. Und dann, last but not least, der jüngste Kandidat aus Bayern kommend, der Kai Fackler. Servus Kai, danke, dass du heute Abend auch da bist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Jens, ich möchte jetzt nicht, dass du dich alt fühlst, aber du bist inzwischen 10 Jahre länger in der Partei als ich. Ich finde aber sehr cool, dass wir heute so ganz verschiedene Julis, auch einen Nicht-Juli hier dabei haben in der Diskussion und gemeinsam über so ein wichtiges und ja für alle Generationen wichtiges Thema diskutieren können. Ich freue mich drauf.
Genau. Neben allen, die halt heute noch eingeschaltet sind, würde ich sagen, starten wir auch gleich. Wir fangen, bevor wir anfangen, der ein oder andere weiß das, fange ich immer so eine Kurz-Schnell-Fragerunde mit dem Hauptredner an, dass man ein bisschen weiß, wie tickt denn der. Jens, ich habe es dir ja schon angekündigt, darum erstmal, bist du bereit dafür?
Ich bin ready.
Okay, wir fangen mit dem ganz leichten Thema an, Wein oder Bier?
Bier.
Warum?
Schmeckt besser.
Okay. Dann Urlaub am Strand oder in den Bergen?
Am Strand.
Am Strand.
Einfach lieber ins Wasser. Ja, lieber ins Wasser, anstatt wandern.
Okay. Dann Radio oder Spotify?
Spotify.
Okay.
Ich höre gar kein Radio.
Also nicht in meinem Auto.
Nein, ich höre kein Radio.
Okay, cool. Dann kommt es interessant. Zeitung oder E-Paper?
E-Paper, das liegt daran, dass ich mitten in der Innenstadt wohne. Ich hatte mal ein FAZ-Abo. Es kam ungefähr jede dritte nicht an, okay. Weil man muss bei uns den Schlüssel haben, um an den Briefkasten zu kommen. Der Postbote hat das, der Zeitungsausträger nicht. Also legen die das vor die Haustür mitten in der Innenstadt und dann sind die Zeitungen immer weg. Deswegen.
Komisch, ja. Gibt es doch den einen oder anderen Land. Ja. Ja. Reden wir über die Kriminalitätsrate. Fangen wir mal weiter. Anzug oder die bayerische Tracht? Das ist eigentlich ganz leicht für dich zu beantworten, aber darum einfach eine nähere Frage. Hattest du schon mal Tracht an, Lederhosen?
Leider nicht, ehrlicherweise. Ich wollte zum Landeskongress der Julis Bayern ja kommen, der dann ja abgesagt werden musste aufgrund der Corona-Pandemie. Mitten abends hätte dann ja in Tracht die Abendveranstaltung stattgefunden. Ich hatte mich schon extra was organisiert, um das auszuleihen. Ich beruhige aber auch, ich trage auch nicht zu oft den Anzug. Also okay. Das hält sich wahrscheinlich fast die Waage.
Okay, dann haben wir verstanden, beim nächsten Präsenz, Parteitag der Julis in Bayern kommst du in Tracht.
Das ja, und Max hat mich auch schon 5-mal zum Oktoberfest eingeladen. Ich habe es nur nie geschafft.
Okay, dann hoffen wir, dass es bald auch wieder an Ort und Stelle stattfinden kann. Dann ganz, ganz leicht die Frage eigentlich, Deutsch oder Englisch?
Deutsch.
Deutsch. Was bessere Schulfach?
Bitte. War Deutsch. Ich hatte Deutsch-Leistungskurs tatsächlich um 14 Punkte.
Okay. Und dann zum abschließenden Ding, mal einfach nur eine persönliche Frage, habe ich dem einen oder anderen hier schon gestellt. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit jemandem, ob der verstorben ist, ob der lebend ist, ob es ein Promi ist, ob das ein Politiker ist, ein Vier-Augen-Gespräch zu machen, mit wem wäre es und warum?
Ja, ich würde dann jetzt das Vier-Augen-Gespräch mit Guido Westerwelle auswählen. Mich würde das sehr, sehr stark interessieren, was so ein überzeugender Liberaler, wieso ich auch Mitglied dieser Partei geworden bin, zur aktuellen politischen Lage sagen würde. Man sieht ja immer wieder jetzt Redeausschnitte, die in diesen Kontext gepostet werden. Aber mich würde das mal wirklich sehr interessieren und da den persönlichen Austausch. Den habe ich nämlich nie gehabt. Also ich habe ihn nie persönlich irgendwie mich mal mit ihm ausgetauscht gehabt. Das würde ich gerne nachholen.
Cool, vollkommen verständlich und sehr, sehr spannend. Gut, ich glaube, jetzt ein Mini-Einblick hinter dich haben wir damit bekommen. Da würde ich sagen, jetzt starten wir auch gleich. Starten erstmal mit dir, deiner Thematik dazu und aus deiner Betrachtung. Und dann hoffe ich auf eine schöne Diskussion.
Also ja, ich hab eine ähnliche Historie, fiel mir gerade auf wie Max. Ich spreche auch jedes Jahr, wenn sie stattfinden, auf den Global Marihuana Marsch, bevorzugt in Köln, weil das immer der größte bei uns in Nordrhein-Westfalen war. Das letzte Mal aber auch in Düsseldorf und an dem Tag war ich auch noch auf einer Hanfmesse auf einer Podiumsdiskussion. Der Tag stand sonst immer fix im Kalender. Aber ich möchte einen anderen Einstieg wählen. Tatsächlich, ich komme gerade aus einem Insta-Live mit Konstantin Kuhle und Jens Brandenburg. Und wir haben uns über junge Menschen im Lockdown beschäftigt. Ihr kriegt das mit aus eurem Umfeld, Kinder, Freunde, Kommilitonen. Und das betrifft nicht nur junge Menschen, aber ich will sie gerade mal symbolisch rausnehmen, was mit denen in der Corona-Pandemie passiert. Also dass wirklich diese Lockdown-Dauerschleife, und das betrifft jetzt nicht nur junge Menschen, psychische Erkrankungen hervorruft, wirtschaftliche Nöte, Bildungsungerechtigkeiten verschärft. Also diese ganze Corona-Pandemie macht was mit diesem Land und macht was mit den Menschen. Wir verzichten auf sehr, sehr viel. Die Bundesregierung verlangt sehr viel von uns ab, aber selbst wird sie bei der Beschaffung von Tests die Super Taskforce von Spahn und Scheuer von Lebensmitteldiscountern geschlagen. Das Impftempo ist ein Schneckenrennen, wenn man es so bezeichnen würde. Und das sind, glaube ich, so die drängendsten Probleme, die es aktuell in diesem Land auch gibt. Diese Bewältigung der Corona-Pandemie und alle seine Folgen von Staatsverschuldung, dass junge Menschen keine Ausbildung aktuell finden, also einen Rückgang von 11% gab es, Menschen wirklich um ihre Existenz hadern, viele Selbstständige, der Einzelhandel und ähnliches. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und jetzt könnte man die Frage stellen, und wie kann das sein, dass da jetzt so junge Bundestagskandidaten sich mit der Legalisierung von Cannabis beschäftigen? Das wäre wahrscheinlich die erste Reaktion, die man bekommt. Gibt es jetzt gerade in dieser Pandemie keine wichtigeren Themen als die Legalisierung von Cannabis? Wollen die jungen Menschen von der FDP nur kiffen oder um was geht es denen? Und ich möchte das, ich starte damit nämlich ganz bewusst, weil ich das trotzdem richtig finde, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, weil es eine ganz entscheidende Frage, die mit dieser Pandemie am Ende zusammenhängt. Nicht die Frage, kiffen ja oder nein, sondern die Frage, was ist staatliche Aufgabe und was ist der Job vom Staat und macht er diesen gut, ja oder nein, und wie funktionsfähig ist unser Staatswesen? Es wurde ja auch immer medial gesagt, seht ihr, liebe FDP, wir brauchen einen großen, dicken Staat, der alles regelt, dann wären wir besser durch die Pandemie gekommen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wäre unser Staat fit gewesen und nicht fett gewesen, dann wären wir besser durch diese Pandemie bekommen, beispielsweise bei der Digitalisierung der Gesundheitsämter, dann hätten wir die Infektionsketten nicht mit Faxgeräten nachverfolgt, sondern automatisiert über digitale Möglichkeiten. Und daran angeschlossen sind dann eben auch andere Fragestellungen wichtig zu diskutieren, nämlich die Fragestellung, ist die Verfolgung von harmlosen Kiffern eine Aufgabe dieses Staates und der Justiz? Jetzt überrascht das wenig, dass ich sage, der Staat hat was Besseres zu tun, als harmlose Kiffer zu verfolgen. Ich möchte das mal in eine Relation setzen. Jährlich gibt es 154 Fälle von Strafverfolgung wegen Cannabisbesitz. 154 Fälle. Der größte Teil, 54.000 Fälle, sorry, 154.000 Fälle. Der größte Teil dieser Fälle läuft wie folgt ab. Die Polizei nimmt das an, gibt das der Staatsanwaltschaft weiter. Bürokratie und Justiz beschäftigen sich damit und dann wird das eingestellt. In Bayern zum Teil nicht. Da geht man noch ein bisschen rigoroser gegen die Leute vor. Das sind ungefähr Kosten von 1,8 Milliarden Euro, die diese Fälle hervorrufen. Und wenn man die Besteuerung von Cannabis wenn man das besteuern würde, wir reden hier über die Mehrwertsteuer, wir reden vielleicht über eine Sondersteuer auf Cannabis, dazu komme ich gleich noch, und um die Steuer der Unternehmen gehen ungefähr 2 Milliarden Euro flöten, so die Schätzungen. Also wir reden von einer Größenordnung grob 4 Milliarden Euro, was uns flöten geht. Und ich glaube, in einer Situation, wo wir Schulen digitalisieren müssen, wo wir eine Rekordneuverschuldung haben, die Staatsverschuldung auf 85% wieder angestiegen ist, ist das eine berechtigte Frage, ob das nicht auch eine Einnahmequelle ist. Und dann gibt es am Ende, glaube ich, auch noch viele weitere gute Argumente für die Legalisierung von Cannabis. Da wird zum Beispiel dann ja so zwei Argumente werden immer dagegen angeführt. Nämlich das eine, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Wenn ich mit Cannabis anfange zu konsumieren, dann nehme ich später andere Drogen. Das lässt sich empirisch nicht nachweisen. Also diesen Mythos, der da immer wieder in dieser Debatte auftaucht, lässt sich durch keine Empirie nachweisen. Und das Zweite ist, die Zahl der Konsumenten würde steigen, wenn man es legalisiert. Gucken wir in den Ländern, wo es legalisiert wurde, lässt sich das empirisch auch nicht mittel- bis langfristig nachweisen. Es kann dazu kommen, dass es einen kurzfristigen Peak gibt, also eine kurzfristige Steigung. Man muss ja immer ehrlich sein auch. Es bringt ja nichts, sowas zu verharmlosen. Es kann dazu führen, dass das so kurzfristig eine Steigung gibt. Die geht aber meistens dann nach 2 Monaten wieder zurück. Und es gibt mittelfristig, und ich meine jetzt mit mittelfristig nicht über 5 Jahre, sondern nach 3 Monaten, keinen Anstieg der Konsumentenanzahl. Und am Ende ist die Frage, okay, was bringt einen besseren Output? Ich habe gerade schon darüber geredet, welchen Output die Kriminalisierung bringt. Und ich würde gerne darüber reden, welchen Output und was das Modell der FDP ist und was die sich vorstellt. Das auch wieder im Bundestagswahlprogramm enthalten. Die Julis fordern das schon seit 1997, die FDP seit 2015 auf Initiative der jungen Liberalen, dass es nämlich eine kontrollierte Freigabe von Cannabis geben soll in lizenzierten Fachgeschäften an Personen über 18 Jahren, also an Volljährigen. Wieso lizenzierte Fachgeschäfte? Dafür gibt es 2 Gründe. Das einmal, oder wie erhalte ich eine Lizenz? Das eine ist, dass es ein geschultes Personal gibt, was Aufklärung machen kann. Über Wirkung, über Stärke, über Wechselwirkungen und ähnliches. Also das müsste das Fachpersonal geben. Und das, der zweite Aspekt, der für eine Lizenz nötig wäre, ist die Frage von Qualitätskontrollen. Da gibt es 2 Aspekte, die relevant sind. Einmal die Qualitätskontrollen der Produkte, also was für Produkte habe ich, was für THC-Werte, wie sieht die aus? Und das zweite, das unterschätzen viele, aber ich möchte das anführen, da ich auch im Gesundheitsausschuss meiner Heimatstadt hier in Bielefeld Mitglied bin, ist nämlich Qualitätskontrolle der Lagerung von Cannabis, denn wenn die Hygiene im Laden nicht stimmt, kann das zu Pestiziden beispielsweise führen. Das wäre eine Frage von Gesundheitsämtern. Deswegen das Modell der FDP, lizenzierte Fachgeschäfte mit geschultem Personal, die das dann kontrolliert an volljährige Personen freigeben kann. Und weitere Argumente für die Legalisierung aus unserer Sicht ist Jugendschutz. Die Debatte findet ja manchmal so ein bisschen umgedreht statt. Die Bundesdrogenbeauftragte behauptet immer, ihr ging es um die Jugend und sie möchte die Jugend schützen. Die Wahrheit ist eine andere. Jeder junge Mensch kennt jemanden in seinem Umfeld, über den er Cannabis kriegen könnte. Ob auf dem Schulhof zum Teil leider oder ein Freund, der jemanden kennt. Also eigentlich, und das zeigen ja auch die Konsumentenzahlen, ist das gar kein Problem. Also man kann als junger Mensch an Cannabis kommen und der Dealer um der Ecke achtet nicht darauf, ob jemand einen Personalausweis vorzeigt und 18 Jahre alt ist. Das Fachgeschäft durchaus. Und die als FDP haben wir auch in unserer Beschlusslage, dass die Weitergabe von Cannabis an minderjährigen Personen eine Straftat sein soll. Also wenn ich legal mir was kaufe und ich gebe das an jungen Menschen weiter, dann ist das eine Straftat nach unserer Ansicht. Und es gibt noch etwas, das wird gerne auch von konservativen Politikern behauptet. Der Staat würde ein falsches Signal aussenden. Wenn wir legalisieren, dann geht das Signal aus, Cannabis ist nicht schlimm und jeder soll kiffen und so weiter und so fort. Und dann steigt die Zahl der Konsumenten. Das habe ich eben schon gesagt, dass das empirisch sich nicht nachweisen lässt. Aber es ist genau umgedreht. Der Staat macht jetzt momentan einen großen Fehler in seiner Drogenpolitik, indem er Cannabis als ein Tabu darstellt und nicht sachlich aufklärt. Mir geht es heute Abend nicht darum, die möglichen Gefahren von Cannabis zu verharmlosen. Das möchte ich unbedingt auch nochmal sagen, weil Cannabis kann durchaus zum Beispiel auch Psychosen hervorrufen, also der Konsum. Ob eine Veranlagung oder dadurch, ist ein Streitthema der Wissenschaft, aber durchaus gibt es das. Und natürlich gibt es auch bei Cannabis ein Suchtpotenzial. Das möchte ich alles nicht leugnen. Und man muss das in Relation mit anderen, auch legalen Drogen wie Nikotin oder Alkohol setzen. Aber das möchte ich an der Stelle nicht leugnen. Aber es ist ein fatales Zeichen, wenn der Staat sagt, das ist verboten, das ist ein Tabu, das solltest du auf keinen Fall nehmen. Und auf einmal kiffe ich dann das erste Mal und ich merke, oh, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie die Bundesdrogenbeauftragte immer behauptet hat. Man kann vielleicht hin und wieder kiffen. Welche Glaubwürdigkeit hat der Staat noch in seiner Drogenaufklärung bei anderen Drogen? Wie glaubwürdig ist er noch, wenn er Cannabis tabuisiert und nicht sachlich aufklärt über Gefahren, wofür ich auch bin, über Gefahren und Risiken? sondern ist wirklich verteufelt und das macht die Bundesdrogenbeauftragte. Unser Prinzip heißt auch, wenn Menschen süchtig sind, Hilfe statt Strafe. Ich habe mir schon mehrmals Suchtberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen angeguckt, auch die in meiner Heimatstadt Bielefeld und schon mehrmals mit Suchtberatern in Austausch gewesen, auch gerade zum Alkoholkonsum und anderen Drogen. Und alle diese Hilfestellen sagen mir immer, wir sind chronisch unterfinanziert. Wir sind wirklich schlecht finanziert in unserer Ausstattung. Und unser Prinzip als Liberale ist eher Hilfe statt Strafe. Wenn jemand süchtig ist, dann brauche ich nicht das Strafrecht, sondern dann muss ich ihm mit einem sofortigen Therapieplatz helfen. Das ist eine geringe Anzahl an Leuten, aber denen hilft das Strafrecht auch nicht. Entlastung der Behörden hatte ich schon. Und dann gibt es etwas ganz, ganz Lustiges, nämlich wurde das Betäubungsmittelgesetz bereits geändert, im März 2017 war das, meine ich, nämlich, dass die medizinische Nutzung erlaubt wurde. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Union sich dann da überzeugen lassen hat, okay, die medizinische Nutzung ist erlaubt. Das kann zum Beispiel bei Essstörungen helfen, das kann bei großen chronischen Schmerzen auch helfen und Ähnliches. Man kann sich das verschreiben lassen. Eine Kostenübernahme gibt es nicht nach der Gesetzesnovelle. Also ich kriege eine Kostenübernahme von Globuli und anderen homöopathischen Medikamenten, aber von Cannabis, wo die Wirkung nachgewiesen ist, nicht. Es gibt Lieferengpässe und der Preis in den Apotheken ist sehr, sehr teuer. Und an diesem Beispiel der medizinischen Nutzung reg ich mich besonders auf, dass die CDU sich nicht nur der Legalisierung verweigert, sondern sie verweigert sich auch, Modellregionen ins Leben zu rufen, um eine wissenschaftliche Begleitstudie zur Legalisierung zu machen. Ich war mal mit einem CDUler auf dem Podium an der Uni Düsseldorf. Das war der örtliche Landtagsabgeordnete. Der Stadtrat Düsseldorf hat sich ausgesprochen auf Initiative von Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Ampelkoalition, sich als Modellregion zu bewerben, um so ein Projekt wissenschaftlich zu begleiten. Die Uni ist irgendwann abgesprungen. Die katholische Hochschule Köln wollte das dann begleiten, also die katholische Hochschule wollte dieses Projekt begleiten. Das ist möglich nach Betäubungsmittelgesetz. Die Anträge werden nur immer alle abgelehnt und die rechtlichen Schranken sind sehr klein. Und er hat sich auch explizit dagegen ausgesprochen, das wissenschaftlich zu begleiten. Und ich finde, das tut A, der Debatte nicht gut. Ich glaube, wenn wir eine sachliche Debatte führen, dann finde ich so eine wissenschaftliche Studie, um auch mehr Empirie beispielsweise zu haben, sehr, sehr sinnvoll. Es ist total nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass die medizinische Nutzung legal ist, aber auch in diesem Bereich wissenschaftliche Studien eher erschwert werden durch das BTMG als erleichtert. Also da wäre auch noch mal ein Thema, über das man noch mal gesondert sogar reden könnte, neben dieser grundsätzlichen Frage kontrollierte Freigabe. Die CDU blockt dort aber alles ab. Deren Prinzip heißt, so habe ich mir das erklären lassen, ein suchtfreies Leben von Menschen. Da frage ich mich, Grüße ans Oktoberfest und Markus Söder, ob das das Prinzip des suchtfreien Lebens ist. Ich möchte niemanden den Spaß beim Oktoberfest versauen. Die sollen das alles nach der Pandemie weitermachen. Aber ich nehme eine gewisse Doppelmoral einfach wahr. Ein weiteres Thema, über das man auch viel zu selten spricht, ist Hanf als Nutzpflanze. Ich will es nur einmal kurz angesprochen haben, um es auch gesagt zu haben. Hanf lässt sich zum Beispiel sehr gut als Brennmittel nutzen, fast CO2-neutral im Gegensatz zu anderen Brennmitteln. Bei der Verwertung zum Beispiel auch für Kleidung eine viel geringere Notwendigkeit von Wasser im Gegensatz zu Baumwolle. Also man könnte viel wassersparender produzieren, um mal so zwei Themen zu nennen, wo Hanf auch eine sehr, sehr interessante Nutzpflanze ist. Am Abschluss, ich habe jetzt viele Argumente genannt, Jugendschutz, dass man vielleicht den kriminellen Finanzierungsströme wegnimmt, steuerliche Einnahmen, also den Schwarzmarkt auszutrocknen, Hilfe statt Strafe. Vielleicht ist es auch nicht Verhältnismäßigkeit, eine Droge so ein Tabu aufzusprechen. Aber am Ende würde ich auch sagen, ist es eine Frage der Selbstbestimmung von erwachsenen Menschen. Als Liberale glauben wir, dass Menschen auch selbstbestimmt Entscheidungen über ihren Körper treffen können, die durchaus verhältnismäßig sind. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Frage, da sollte sich vielleicht nicht der Staat viel zu sehr mit beschäftigen, sondern jeder Bürger für sich entscheiden, ob der Joint am Abend wirklich eine große Gefahr für Leib und Leben einmal im Monat darstellt. Oder vielleicht man das den Bürgern auch einfach gönnen muss, ohne es zu verteufeln. Jetzt habe ich schon ganz viel geredet und wir können sicherlich in eine Diskussion einsteigen. Und ich möchte abschließen mit dem, ich begonnen habe. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema in der Pandemie, neben vielen weiteren Themen, um sich grundsätzlich die Frage zu stellen, was ist staatliche Aufgabe, ja oder nein? Da könnten wir auch zum Beispiel nochmal über Trennung Staat und Kirche reden. Ist es staatliche Aufgabe, Kreuze im Amtsstuben aufzuhängen oder ist es staatliche Aufgabe, an WLAN, an Schulen zu sorgen? Und ich glaube, diese grundsätzliche Debatte lohnt sich zu führen. Und unter dieser Stoßrichtung würde ich es, wenn man es einbringt in den Bundestagswahlkampf, immer einbringen wollen, damit nicht die Bürger denken, den Julis, denen geht es am Ende nur um den Joint, wo auch Spaß und Hedonismus darf ja nicht zu kurz kommen. Wir sehen ja, was das mit Menschen aktuell macht.
Ja, vielen, vielen Dank für deinen ersten Einblick. Du hast ganz, ganz viele Themeninhalte oder auch wichtige Punkte ja angesprochen. Und da muss ich dir recht geben, es geht nicht darum, dass wir sagen, wir müssen das legalisieren oder nicht legalisieren. Es gibt eine Zeit nach der Pandemie und es gibt vor allen Dingen auch andere Themen, die vielleicht uns auch mal von diesem lästigen Thema Pandemie auch mal abtauchen lassen oder einfach mal in was anderes reinschauen lassen. Ja, ich würde es jetzt so machen, da ich ja gewisse Gesprächsgäste auch nur hier mit eingeladen habe, dass ich da ab und zu jetzt die alle noch zu Wort kommen lasse und immer mal wieder auch ein Thema mit vorgib, über das wir dann zusammen reden können. Wenn Zuschauer, weitere Gäste Fragen haben, bitte einfach in den Chat schreiben. Die nehmen wir dann natürlich mit auf. Ansonsten würde ich jetzt all den immer mal wieder im Dialog all den Gästen mal die Möglichkeit geben, ihre erste Einschätzung zu dem Thema mal auch nur kundzutun oder eine Eingabe auf das, was der Jens gesagt hat, einfach mal draufzuschauen. Und wir können da jetzt einfach anfangen. Ich würde sagen, wir fangen in der anderen Reihenfolge an. Der Kai Fackler ist ja auch da tief im Thema drin. Darum, Kai, einfach mal deine Ideen oder da was schwebt dir im Kopf gerade rum dazu?
Ja, vielen, vielen Dank. Ich verfolge einen anderen Ansatz als Jens. Ich bin selber Jurastudent, dementsprechend gehe ich juristisch an das Ganze hin. Ich bin kein ausgebildeter Jurist, das heißt, ich beschränke mich auf das, was ich kann. Das ist aktuell die Rechtsphilosophie, die hatte ich letztes Semester. Und da haben wir gelernt, die Legitimität einer Norm leitet sich aus zwei Faktoren ab. Es ist einerseits, wie sehr wird diese Norm denn befolgt? Und andererseits, wenn die Norm nicht befolgt wird, wie hoch ist denn die Bestrafungsrate? Und das schauen wir uns jetzt mal auf Cannabis bezogen an. Wie viele Leute befolgen denn diese Norm, nur weil es diese Norm gibt, das Verbot, Cannabis zu konsumieren? Die wenigsten. Viele machen es schon einfach so, weil sie kein Interesse haben, diese Droge zu konsumieren. Diejenigen, die es wollen, die machen es auch. Und wenn dann jemand kifft, wie hoch ist dann die Verurteilungsrate? Wie hoch ist denn die Abschreckung? Die ist auch sehr gering. Es wurde schon erwähnt, wenn jemand erwischt wird, und das tun schon, das sind schon die wenigsten, dann zieht es meistens sehr lasche Konsequenzen nach sich. Wenn man also diese beiden Faktoren zusammennimmt, dann haben wir eine sehr geringe Geltung der Norm des Verbotes von Cannabis. Und allein deswegen sollte man schon nachdenken, was kann man machen? Möglichkeit A ist natürlich, wir machen die Strafen noch höher, dass die Abschreckungswirkung noch höher wird. Möglichkeit B ist natürlich, wir legalisieren. Als Liberaler ist natürlich immer meine Ansicht, wir legalisieren. Und es gibt natürlich auch sehr viele andere wichtige Argumente für diese Legalisierung. Das ist A, der Jugendschutz. Da möchte ich aber direkt mal widersprechen. Denn selbst wenn wir einen Laden haben und in diesem Laden wird Cannabis verkauft und dann wird dann der Ausweis erfragt. So, das gibt's jetzt aktuell schon bei Schnaps. Jetzt stelle ich die relativ provokante Frage. Mit 14 Jahren, wenn ich jetzt Schnaps haben wollte, wie schwer war es da hinzukommen? Es war nicht wirklich schwer. Auch da gibt es Freunde, die sind schon 18, die zeigen dann den Ausweis vor und dann bekommt man seinen Schnaps auch so. Beim Jugendschutz würde ich eher einen anderen Ansatz verfolgen, denn dadurch, dass ich als Jugendlicher, aber auch schon als junger Erwachsener vielleicht Cannabis konsumieren möchte, ich habe mitbekommen, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, meine Freunde sagen, das ist ganz cool, ich möchte es auch mal probieren. Wenn ich also dieses Cannabis dann konsumieren möchte, dann gehe ich vielleicht zum Dealer. Und bei diesem Dealer, da habe ich dann das Problem. Da wage ich dann den Schritt hinein in die Kriminalität, da komme ich dann auch in den Kontakt zu anderen Drogen. Eventuell dieser Dealer sagt dann, ja komm, ich habe hier gerade ein bisschen Ecstasy, nimm das doch mal mit, schenke ich dir gratis dazu, hast du auch mal was Schönes, geht auf mich. Dann probiere ich dieses Ecstasy. Und da kommen dann die wirklichen Probleme auf. Da liegt dann der Schlüssel im Jugendschutz, meiner Meinung nach. Wir sorgen durch die Legalisierung von Cannabis dafür, dass der Dealer arbeitslos wird. Wie es die Julie Stein auf ihrer Postkarte damals so schön gesagt haben, im letzten, ich glaube, im Landtagswahlkampf. Und sorgen dafür, dass Cannabis in die Legalisierung kommt, dass die Leute, die es konsumieren wollen, auch im legalen Bereich bleiben. Das ist, finde ich, der größte Ansatz natürlich. Und das ist auch ganz wichtig zu betonen. Wir haben Gefahren, so schlecht dieses Argument auch sein mag von Daniela Ludwig. Cannabis ist kein Brokkoli, hört sich scheiße an, hat aber durchaus natürlich einen wahren Inhalt. Cannabis ist kein Brokkoli. Man muss aufpassen, dass eben die Leute, die doch konsumieren und wenn dann eben Probleme bestehen, wenn eine psychische und eine physische Abhängigkeit durch dieses Cannabis geschaffen wird, dass dann den Leuten geholfen wird. Und da müssen wir eben genug Geld in die Prävention pumpen. Aktuell ist es genau andersrum. Wir pumpen viel, viel Geld in die Strafverfolgung, die dann schon nicht wirksam ist. Andersrum wäre es viel sinnvoller. Wir pumpen das Geld in die Prävention, lassen den Leuten die Freiheit und die Leute, die wirklich Probleme bekommen, denen helfen wir. Wir sind allerdings, das ist noch ein letzter Punkt von meiner Seite, da bin ich auch schon fertig mit meinem Redebeitrag hier, mit unserer gesamten Rechtsordnung noch nicht auf einem Level, wo wir Cannabis legalisieren können. Das ist ganz wichtig. Wir können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt Cannabis legalisieren. Wir müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Da schaue ich jetzt zum Beispiel mal die Straßenverkehrsordnung an. Wir haben noch keine richtigen Gesetze, keine richtigen Richtlinien. Wie kann ich denn fahren, nachdem ich gekifft habe? Es werden heute immer noch Grenzwerte gerissen, weil diese Grenzwerte für Cannabis im Straßenverkehr sehr niedrig angesetzt sind. Das heißt, selbst wenn ich nicht mehr high bin, selbst wenn ich vollkommen fahrtüchtig bin, da möchte ich gerne mal auf die Website des Hanfverbandes verweisen. Da gibt es Studien, die da verlinkt wurden, zur Fahrtüchtigkeit nach dem Cannabiskonsum. Also selbst wenn ich schon lange wieder voll fahrtüchtig bin, reiße ich diese Grenzwerte. Das heißt, wir können nicht nur sagen, wir legalisieren jetzt Cannabis, sondern wir müssen auch sagen, wir passen unsere Rechtsordnung dann einer möglichen Legalisierung an. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Kai. Und es waren, glaube ich, ganz, ganz interessante Punkte, weil gerade das, wie du sagst, Voraussetzungen geschafft werden müssen, das war jetzt mir so nicht bekannt oder nicht bewusst in der Tragweite. Ich würde jetzt den Step noch kurz rüber machen von einem angehenden Juristen zu einem Jurist, weil wir haben den Alex Meyer als Rechtsanwalt hier unter uns. Alex, wie betrachtest du denn die Lage? Und danach gehen wir zu unserem Bundes- und dann zum Landes- und dann zum Bundesvorsitzenden weiter.
Ja, danke. Ich betrachte diese Lage und die Diskussion mit einer unfassbaren Frustration, weil ich mich zurückversetzt fühle in Schul- und Studienzeiten. Ich denke zum Beispiel konkret an 1990. Das war das erste Jahr, wo ich Jurastudium angefangen habe. Da ist das berühmte Lübecker Urteil ergangen, Recht auf Rausch. Das geistert bis heute durchs Netz. Es war der Fall, dass eine Lübecker Strafkammer in zweiter Instanz gesagt hat, das Urteil, in dem einer wegen Cannabisbesitz zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist, dieses Urteil sei verfassungswidrig, weil es gäbe ein Recht auf Rausch und die Strafbarkeit von Cannabisbesitz sei verfassungswidrig. Das Ganze ging zum Verfassungsgericht und wurde damals nicht so gesehen, aber immerhin gab es eine abweichende Richtermeinung damals, auch beim Verfassungsgericht, dass Artikel 2 Grundgesetz durchaus dazu führe, so dieser Richter, dass die Strafbarkeit von Cannabiskonsum grundgesetzwidrig ist. Also nur so viel zur Diskussion, die seit 100 Jahren im Kreis geht. Also ich kann inhaltlich wirklich nur allem zustimmen, was bisher gesagt worden ist. Wer ideologiefrei an dieses Thema rangeht, kann nicht anders, als zu sagen, eine vernünftig durchgeführte Legalisierung muss passieren. Alles andere ist einfach sachlich nicht zu begründen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich denke, was der Kai gesagt hat, ist schon richtig. Man muss natürlich die Voraussetzungen sachen, aber ich denke, das ist letztlich Formalkram. Das lässt sich natürlich organisieren, wenn man grundsätzlich mal die gesellschaftliche Entscheidung trifft. Wir machen die Legalisierung und ich denke, so wie es im Programm jetzt tatsächlich steht, das ist exakt der Weg, wie es funktioniert. Und ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist die Legalisierung in der Form, dass man tatsächlich auch einen legalen Verkauf organisiert. Weil das ist zum Beispiel eine Sache, die in Portugal, das ist ja auch so ein Land, in dem sehr, ich glaube seit Anfang 2000 oder also schon lang eine gewisse Liberalisierung durchgesetzt worden ist oder praktiziert worden ist, mit sehr großem Erfolg, was den Rückgang von Drogenmissbrauch und so weiter angeht. Dort war es aber so, dass, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der Besitz zwar straflos war, aber der Verkauf nicht organisiert war. Und ich glaube, das reicht nicht, weil der Punkt Austrocknung der illegalen Beschaffungs- und Verkaufsstrukturen ist ein ganz entscheidender Punkt. Und den kriegen wir nur weg, wenn wir das eben legal verkaufen und staatlich kontrollieren. Und natürlich der finanzielle Aspekt, über den rede ich jetzt mal gar nicht, da Steuereinnahmen und so weiter. Aber der Sicherheitsaspekt ist natürlich auch noch ein Riesenthema. Wenn ich staatlich kontrollierten Verkauf habe, dann weiß ich auch, was da verkauft wird. Und das ist ja heutzutage ein noch größeres Problem als zum Beispiel 1990. 90 war es so, dass Cannabis einen halb so hohen Wirkungs- oder ja, dass der THC-Gehalt in den Produkten halb so hoch war wie teilweise heute. Da war im Prinzip, konnte man da noch die Aussage treffen, dass man von Haschrauchen nicht süchtig werden kann. Die Aussage, glaube ich, war damals noch richtig. Ob man die heute noch so sagen kann, traue ich mich jetzt hier nicht. Aber damals konnte man die, glaube ich, noch so tätigen, auch medizinisch fundiert. Und heute mit dem ganzen Badesalzkram und mit dem ganzen Ecstasy-Kram und so, das wird ja alles irgendwie vom selben Dealer vercheckt am Ende. Und das ist doch für jeden, der darüber auch nur eine Sekunde nachdenkt, logisch, dass man viele, viele dieser Probleme mit der Legalisierung, wie wir sie jetzt fordern, schlagartig beseitigen würde. Und also ich verstehe diese Gegenargumente nicht, die seit 100 Jahren kommen. Dieser Bullshit mit der Einstiegsdroge, der war vor 10 Jahren schon genauso falsch wie heute. Und ich will es jetzt nicht alles wiederholen, ne? Ist ja wunderbar ausgeführt worden. Insofern vielleicht das einfach mal als meine Punkte und meine im Wesentlichen meine Zustimmung zu dem, was bis jetzt gesagt wurde.
Okay, also danke da dafür. Ich möchte nur ganz kurz auf Portugal eingehen. Es stimmt, da wurden halt, wenn man geringe Mengen hat oder konsumiert hat oder dabei hat, wurde es jetzt nicht als Straftat halt da gesehen in Portugal, sondern es eher wie eine Ordnungswidrigkeit, heißt falsch parken oder. Hat natürlich damit auch ja seine Wirkung doch gezeigt. Und laut Statistik heißt es in Portugal, dass halt der Drogenkonsum im Allgemeinen halt von 45 auf 28% dadurch verringert worden. Also nur, by the way, weil Portugal gerade gefahren ist, nur ein paar Facts da dazu. Aber jetzt gehen wir weiter zum Landesvorsitzenden und dann darf der Jens auf verschiedene Inhalte hier nochmal eingehen. Und dann haben wir auch noch die eine oder andere Frage, wo ich eingehen. Max, bitte.
Ja, Matthias, danke schön. Ich meine, ich bin jetzt in einer undankbaren Situation, dass jetzt schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen worden sind, respektive alle. Deswegen werde ich mich relativ kurz fassen, möchte vielleicht nochmal den Blick aus einer bisschen größeren Perspektive nochmal auf die ganzen Punkte einwerfen, vielleicht auch eine persönliche Einschätzung abgeben, warum wir überhaupt noch darüber sprechen. Weil das hat ja auch Alex gerade eben schon angedeutet. Also ich habe das auch letztes Jahr im September in München gesagt, das ist eigentlich traurig, dass GMMs überhaupt noch organisiert werden müssen. Es ist traurig, dass wir überhaupt noch solche Veranstaltungen durchführen müssen. Denn dieses Grundverständnis, was uns als Liberale ja ausmacht, und zwar Freiheit und Eigenverantwortung, das ist wohl eben nicht Kernbestandteil der deutschen Politik. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch dieses Thema auch bei dieser Bundestagswahl, da gebe ich dir absolut recht, lieber Jens, auch ganz vorne auch mit anstellen. Nicht nur aus den rein pragmatischen, sondern wie ich finde auch aus einem Lebensgefühlgrund, dass es eben Kernbestandteil unserer Forderung Freiheit und Eigenverantwortung ist. Und ich denke, man sollte auch mal in aller Deutlichkeit ansprechen, wer der Bremser in den letzten Jahren ist und immer war. Das war die Partei, die seit mittlerweile 16 Jahren, also ob es jetzt genau 16 Jahre sind, weiß ich nicht, aber ich gehe mal schwer davon aus, die letzten Bundesregierungen waren auf jeden Fall immer CSUler, die Drogenbeauftragten, Marlene Mortler ganz vorne mit dabei. Und die sind da immer auf die Bremse getreten und haben immer gesagt, nee, es war schon immer so, deswegen muss es auch in den nächsten Jahrzehnten immer so bleiben. Also das ist ja mustergültig für das Verständnis der Konservativen, dass sie den Leuten nicht vertrauen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch, wie ich finde, einen ganz wichtigen Punkt im Zuge dieser Legalisierung auch nochmal rausarbeiten, ist die Entkriminalisierung. Denn das meines Erachtens unter anderem auch Schlimmste ist, dass wir durch die Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten diese Personen in einer Art und Weise stigmatisieren, die eben keine Relation zu anderen Straftaten, zu anderen Ordnungswidrigkeiten stehen, im Fall Straftaten, stehen kein Verhältnis dazu. Deswegen ist dieser Punkt innerhalb der Legalisierung, die Entkriminalisierung, eine unglaublich wichtige Thematik und da natürlich auch die Abgabe über lizenzierte Stellen. Ansonsten kriegen wir den Schwarzmarkt nicht gelockert. Na, das ist natürlich klar. Das muss organisiert werden. Man kann, wie ich finde, durchaus auch noch mal einen Schritt weitergehen. In die Richtung ist auch der Kai gegangen. Uns dazu überlegen, warum eigentlich erst ab 18? Na, das ist ja Forderung der FDP. Warum gehen wir auch nicht noch ein bisschen drunter? Es hat verschiedene Gründe, warum man das macht, aber das wäre noch ein Punkt, den man auf jeden Fall angehen kann, vielleicht auch noch mal einen Schritt weitergehen kann. Man absolut weitesten Schritt, den man gehen kann, ist nicht nur sich über Cannabis zu unterhalten, sondern auch über alle Drogen. Auch, wie ich finde, eine valide Argumentationsgrundlage, vor allem in der Entkriminalisierung. Aber die Legalisierung von Cannabis ist absolut überfällig aus vielerlei Hinsichten. Und dann nochmal auf den Punkt zu kommen, ich werde jetzt nicht die ganzen Argumente nochmal wiederholen. Aber diese Doppelmoral ist auch etwas, was mich unglaublich aufregt. Viele andere Drogen, die überhaupt gar kein Problem darstellen, die in viel, viel größerem Maße Tode pro Jahr hervorrufen. Und Cannabis, das nachweislich kein Tod verursacht hat, wird in so einer Art und Weise eingeschränkt und verboten. Das steht in keinem Verhältnis. Deswegen ist es, wie gesagt, notwendig, dass wir dieses Thema weiterverfolgen. Ich persönlich habe beim Thema letztes Jahr gesagt, warum nicht als Koalitionsbedingung? Ne? Also kann man ja durchaus mal machen. Ich glaube allerdings, in einer Ampelkoalition ist es wahrscheinlich einfacher umzusetzen als in einer Jamaika-Koalition, obwohl man sollte ja niemals nie sagen, also wenn die Union so schlecht wird, dass Grüne und FDP ihr in die Mehrheit helfen sollen, kann man ja auch mal das in die Waagschale werfen. Also ich persönlich werde auf jeden Fall offen dem gegenüber. Jens, du bist ja als Bundesvorsitzender da ganz vorne auch mit dabei in der Verhandlung. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache und ich finde es gut, dass wir uns heute darüber unterhalten, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
So, das war's mit Teil 1 und Fortsetzung folgt.